Nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Amen. Das wäre eigentlich die Predigt. Ja, wir haben noch ein paar andere Gedanken dazu. Ja, wir alle wissen ja, wenn wir Tomatensamen säen, dann werden wir keine Bohnen ernten. Und wenn wir einen Apfel oder einen Aprikosenkern in die Erde legen, dann können wir erwarten, wenn da ein Baum raus wird, das wird ein Aprikosenbaum, ne? Das wird kein Nussbaum. So simple Wahrheiten kennen wir. Wir kennen auch die simple Wahrheit, dass wenn ein Landwirt auf geringwertigen Boden sät oder nur dünnen Boden, nicht so mächtigen Boden, dass er entweder gar keine Ernte erzielt oder eine sehr kümmerliche Ernte. Wir wissen, wenn der Boden gut ist, wenn er gut durchlüftet ist, wenn er viele Nährstoffe enthält, wenn er eine gute Feldkapazität hat, sprich, wenn es ein guter Boden ist, dass wir dann auch gute Frucht erwarten können. Ich glaube, das wissen wir alle. Paulus benutzt diesen Umstand oder diese naturwissenschaftlichen Zusammenhänge, um eine geistliche Wahrheit klarzumachen. Ein geistliches Gesetz. Und das macht er heute in unserem Predigtext. Und dieses geistliche Gesetz, das gilt für alle Zeiten. Es gilt für alle Menschen, egal welcher Couleur. Es gilt für alle Religionen. Es gilt für Christen, es gilt für Atheisten. Es ist übergreifend. Und ich lese jetzt mal den Predigtext, dieses geistliche Gesetz, das steht in Vers 7 und 8. Und da gibt es aber noch drei andere Verse, die ich mitlese, die aber in engem Zusammenhang damit stehen. Und das ist Galater 6, wer mitlesen möchte, Verse 6 bis 10. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Dankeschön. So, da haben wir dieses geistliche Gesetz, Prinzip, das Göttliche, ein göttliches, allgemeingültiges Prinzip. Was der Mensch sät, das wird er ernten, denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Hier ist von zwei Ackerböden im Bild gesprochen die Rede. Der eine Ackerboden ist das Fleisch. Was das bedeutet nachher, ist das Fleisch. Der andere Ackerboden ist der Geist Gottes. Die Kraft und die Macht Gottes. Das ist der andere Ackerboden. Und jetzt bringt jeder dieser Ackerböden eine bestimmte Frucht hervor. Nämlich, das Fleisch bringt Verderben hervor. Und die Bibel nutzt drei andere Begriffe für dieses Wort Verderben, drei andere Nomen, nämlich Tod, physisch und geistlich, Verlust und Untergang. Verderben bedeutet Tod, Verlust und Untergang. Wer auf das Fleisch sät, der wird genau das ernten. Und das andere, der andere Acker, der bringt etwas Wunderbares hervor. der bringt ewiges Leben hervor und alles, was mit diesem ewigen Leben zu tun hat und alles, was mit diesem ewigen Leben in Verbindung steht. So, wir kommen jetzt auf das Säen auf das Fleisch. Was bedeutet Säen aufs Fleisch? Ich habe hier eine Folie für euch, eine Übersicht, an der ihr euch orientieren könnt, während ich predige. Auf das Fleisch säen bedeutet sich verlassen auf Menschenwerk. Sich verlassen und bauen auf die Kraft des Menschen, auf die Intelligenz des Menschen, auf die Errungenschaften des Menschen, auf sein Wissen, auf sein Können, auf die Denkweisen des Menschen, wie zum Beispiel Humanismus, das Gut, Menschentum. Und im Zusammenhang mit dem Galaterbrief, da bedeutet auf Fleisch säen, sich verlassen auf seine eigene Religiosität und seine eigene Frömmigkeit. Das erntet Verderben. Ich mache mal eine Klammer auf an dieser Stelle. Ich meine nicht, dass der Mensch nichts Gutes hervorbringt. Vielleicht zuckt jetzt einer innerlich und denkt, Paulus hat ja gesagt, da ist nichts Gutes im Menschen. Kleinen Moment, ihr müsst ein bisschen anders denken. Der Mensch bringt Gutes hervor, er bringt Wunderbares hervor für diese Gesellschaft, für diese Zeit, für die Menschen, die heute im Hier und Jetzt leben. Ich denke beispielsweise an den medizinischen Fortschritt, der uns besonders in dieser Zeit dient und hilft. Ich denke an die technologischen Fortschritte oder die technologische Entwicklung. Wenn wir die nicht hätten, dann hätten wir viele Annehmlichkeiten dieses Lebens hier im Westen, insbesondere in den Industrienationen, nicht. Wir könnten nicht so bequem leben, wie wir leben. Ich denke an Mutterliebe, die existiert, völlig unabhängig davon, ob jemand an Gott glaubt oder nicht. Ich erinnere an viele Menschen mit sozialer Ader, denen es auf dem Herzen liegt, anderen zu helfen. Ich erinnere an die ganzen Organisationen, die weltweit unterwegs sind, um Flüchtlingen zu helfen. Menschen zu helfen, die Naturkatastrophen erlebt haben. Liebe Freunde, das sind gute Dinge. Gut für diese Welt, gut für diese Gesellschaft. Woran liegt das, dass wir zu so Gutem in der Lage sind? Das liegt daran, dass alle Menschen Geschöpfe Jesu sind, Geschöpfe Gottes sind. Alle Menschen, ohne Ausnahme. Und Gott hat bei der Schöpfung seine Genialität und seine Kreativität in diese Menschen hineingelegt, in diese Schöpfung. Und wir können das auch in der Bibel finden. Paulus sagt es uns. Er sagt es uns in Apostelgeschichte 17. Da spricht er nämlich zu den Athenern, die eine ganze Menge Götzen und Götter hatten, aber die kannten den einen wahren Gott nicht. Und er sagt da, denn in ihm, er meint Gott, in ihm leben, weben und sind wir. Und wir sind göttlichen Geschlechts, sagt er über alle Menschen. Warum ist es dann doch so, dass Säen auf Fleisch und auf die Möglichkeiten des Menschen, auf Menschenwerk. Warum ist es doch so, dass das nur Verderben erntet? Zwei Punkte. Der eine ist eher materieller Art, der zweite ist viel durchdringender Art. Letzte Woche war ich unterwegs und hatte ein schönes Paar Schuhe dabei. Ein Paar Schuhe, das ich so unheimlich liebe, weil man so gut darin gehen konnte. Die waren so bequem. Ich hatte das Gefühl, da ist gar nichts an meinen Füßen. Und die schöne Form. Und ich brachte sie zu Mr. Minnet im Kaufhof oder zum Schuhmacher, keine Schleichwerbung hier. Und der sagte, kann ich Ihnen machen, also die Sohle war ganz abgekommen von dem restlichen Schuh. Und da sagt der Mr. Minnet, kann ich Ihnen machen, kostet 47 Euro, hält 2 Wochen. Vielleicht auch ein bisschen länger. Wisst ihr, so wie das mit diesen Schuhen ist, so ist das mit allen Dingen, mit allem Menschenwerk, mit allem, was der Mensch macht und tut und mit aller Frucht, die er hervorbringt, früher oder später. Bei manchen Dingen hat man den Eindruck, die sind ja ewig, ja? Weil sie vielleicht in Stein gemeißelt sind. Aber wenn Gott wiederkommt, spätestens wenn Jesus wiederkommt und wenn Gott diese Erde einrollt und oder diesen Himmel einrollt und eine neue Erde macht, dann muss das alles vergehen. Und deshalb sagt der Prediger hier ganz richtig, er sagt, als ich mich aber umsah nach all meinen Werken und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, ja, ich sah alle meine Werke und die große Mühe und die Energie und die Kraft, die ich hineingelegt hatte. Siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Und jetzt kommt's, und nichts Bleibendes unter der Sonne. Es muss alles vergehen. Verderben bedeutet Verlust. Wir werden alles verlieren, das auf Menschenwerk gebaut ist. Wir werden es nicht behalten können. Du kannst deinen Ruhm, den du hier auf Erden erworben hast, nicht behalten. Du kannst deine Qualifikation, dein Diplomzeugnis, deine Medaillen, deine Pokale, du kannst sie nicht behalten. Du kannst sie nicht mitnehmen. Nicht deine Titel, nicht dein Adelsgeschlecht, du kannst nichts behalten. Alles wird vergehen. Ihr kennt den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das ist das erste Problem, weswegen alles, was auf Menschenwerk gebaut ist, Verderben erntet. Jetzt kommt ein zweiter Punkt, der viel gravierender ist. Die Menschen haben Gott nämlich den Rücken zugekehrt. Ihr wisst das, das fängt bei Adam und Eva an und setzt sich dann fort. Die Menschen haben sich abgewandt von Gott, um ein unabhängiges Leben zu führen. Und es ist so, wenn du jemandem den Rücken zukehrst, wie ich jetzt, dann kehrst du dein Gesicht jemand anderem zu. Wenn du dich abwendest von Gott, dann wendest du dich einem anderen zu, dann öffnest du dich für eine Welt, die wir nicht sehen. Es ist eine geistliche Welt. In dieser geistlichen Welt, da herrscht der Gegenspieler Gottes. Du wendest dich ihm zu. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder wendest du dich Gott und Jesus zu, oder du wendest dich seinem Gegenspieler zu. Und dann wirst du offen. Dann öffnet sich bei dir ein Ventil, durch das schlimme Eigenschaften und schlimme Gedanken und schlimme Denkweisen in dein Herz und in deine Sinne hineinströmen, wie ein Schmutz. Was was da hineinströmt, haben wir schon häufiger gehört. Deshalb hier nur eine kurze Erinnerung an Galater 5. Ich glaube, Ebo hat es auch schon erwähnt und andere auch. Was da hineinströmt durch dieses Ventil, das du öffnest, wenn du dich von Gott abwendest, von dem einen wahren Gott und von Jesus Christus. Das wird hier bezeichnet als Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Selbstsucht, Neid, Mord und so weiter und so fort. Ihr braucht nur hineinzuschauen in eure Seele. Neulich abends, vor ein paar Wochen, da machte ich unseren Wasserhahn auf. Wollte mir ein Glas Wasser zu trinken holen. Da kam eine braune Brühe raus. Habt ihr das schon mal gehabt? Ja, ne, Martin, hast du schon mal gehabt? Ne? Ja, da kam eine braune Brühe raus. Und ich ließ das mal laufen, richtig lange laufen und lange laufen. Und es kam immer eine braune Brühe herauf. Dann habe ich ihn raus. Dann habe ich einen anderen Hahn aufgedreht. Da kam auch die braune Brühe heraus. Und es lag an einem Wasserrohrbruch in einer benachbarten Straße. Durch dieses Rohr floss, bevor der Wasserrohrbruch sich ereignete, schönes, klares, leckeres, frisches Warnbachtalsperrenwasser. Dann kam der Rohrbruch und der ganze Dreck der Umgebung floss hinein, entströmte hinein in dieses Rohr. Und das ist, was wir ernten. Das ist, was so ein Dreck ist, hineingeströmt, als die Menschen sich von Gott abwandten und sich einem anderen zuwandten. Ein Ventil öffnet sich für alles Böse. Und deshalb haben wir auch in dieser Welt, trotz des vielen Guten, das ich erwähnt habe, deshalb haben wir auch Krieg und Blutvergießen. Deshalb haben wir Hass und Verfolgung. Deshalb haben wir Ungerechtigkeit. Ich lese gerade ein Buch, das ist eine fiktive Geschichte, aber sie basiert auf wahren Begebenheiten. Da sitzt einer 20 Jahre in der Todeszelle und ist unschuldig. Wir haben Mord und Vernichtung, wir haben Unversöhnlichkeit und Unfriede. Liebe Freunde, durch Säen auf Fleisch, durch Hoffen und Bauen auf menschliche Möglichkeiten werden wir dieses Problem niemals los. Nicht durch religiöse Gesetze und nicht durch staatliche Gesetze. Trotz all der Errungenschaften des Menschen und trotz all des Guten ernten wir auf lange Sicht doch nur Verderben. Wenn ihr eine Scheibe Brot aus dem Schrank nehmt und da ist Schimmel drin, an einer Stelle, wissen wir, das früher gemacht haben, wir haben den Schimmel rausgeschnitten und den Rest gegessen. Da weiß man aber heute mehr, denn die Schimmelspuren, wenn an der einen Stelle Schimmel ist, der sichtbar ist, sind die Schimmelspuren im ganzen Brot. Sie haben sich verteilt. Das muss alles weg. Auch das, was gut aussieht. Es muss alles weg. Es wird alles verderben. Das Fleisch nützt nichts, sagt Jesus. Jesus sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Der Geist ist es, der ewiges Leben schenkt. Der Geist ist es, der das wahre Leben schenkt, das bleibt und das nicht vergeht. Das Fleisch kann dich nicht retten. Du kannst durch Menschenwerk, durch Säen auf Fleisch, die kaputte Beziehung zu Gott nicht wieder ganz machen. Du kannst durch Säen auf Fleisch nicht in den Himmel kommen. Du kannst der Verdammnis nicht entgehen, auch wenn das jetzt sehr hart klingt, aber das ist die Wahrheit. Säen auf Fleisch bringt Verderben für die Ewigkeit und es bringt auch Verderben in dieser Zeit, in dieser Weltzeit. Ja, hier haben wir nochmal den Satz. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch aber nützt nichts, sagt Jesus. Es nützt nichts in Bezug auf Gott. Es nützt nichts in Bezug auf unsere Beziehung zu ihm. Es nützt nichts für die Ewigkeit. Natürlich hat es seinen Nutzen. Aber in Bezug auf Gott nützt es nichts. Und das auch nicht auf dieser Erde. Und wir sehen das auch an einem Beispiel am Volk Israel, wie wir eben in der Lesung gehört haben. Hier ist nochmal der Text. Ich lese das nochmal vor. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen. Das Volk Israel wollte einen Vertrag mit Ägypten schließen und hatten sich gleichzeitig von ihrem Gott abgewandt und irgendwelchen Götzen und Göttern zugewandt, auch ägyptischen. Und dann sagt hier der Prophet Jesaja, Kapitel 31, wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen und sich auf Pferde verlassen und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind. Und auf Reiter, weil sie sehr stark sind, aber auf den Heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen. Denn die Ägypter sind Menschen und nicht Gott und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Der Herr braucht nur seine Hand auszustrecken, so wird der Helfer straucheln und der, dem geholfen werden sollte, er wird fallen. Das heißt hier, wenn du auf Fleisch säst, auf Menschenwerk, auf Menschenkraft, auf Pferde, auf Streitwagen, auf was, auf Waffen, auf Intelligenz, auf was auch immer es, du wirst in letzten Endes straucheln, letzten Endes fallen. So wie wir das eben gesagt haben. So, jetzt genug mit dem Säen auf Fleisch. Ich wollte das doch mal ganz deutlich machen. Jetzt kommen wir zum Säen auf Geist, auf den Geist. Wer auf den Geist sät, heißt es hier, der wird ewiges Leben ernten. Was ist auf den Geist säen? Was auf Fleisch säen ist, haben wir jetzt genug gehört. Was ist auf den Geist säen? Es ist auf den Geist Gottes säen. Es ist auf die Macht und Kraft Gottes säen. Es ist auf Jesus säen, der natürlich voll des Geistes Gottes war. Und ist. Es ist auf sein Heilswerk säen, auf sein Tod am Kreuz, auf seine Auferstehung, auf seine Himmelfahrt und sein Sitzen zur Rechten Gottes. Es ist alles auf ihn bauen. Das ist säen auf den Geist. Und dann wird es Frucht geben. In dieser Zeit und in der Ewigkeit. In der Ewigkeit werden wir dann vereint sein mit Gott. Wir werden wieder mit ihm eins sein. Dieser kaputte Beziehung, dieser Zerbruch zwischen Gott und Mensch, der wird aufgelöst sein. Wir werden ein glückseliges, wunderbares Leben in der Herrlichkeit führen, das wir gar nicht beschreiben können. Wir werden bei ihm, bei Jesus sein, in einem glückseligen Zustand und voller Lob und Preis für das, was Gott für uns getan hat, für die Rettung vor dem Fleisch. Auch in dieser Welt gibt es schon Frucht. Auch die ist in Galater 5 beschrieben. Die Frucht des Geistes aber ist, heißt es da, Liebe und Freude und Friede und Sanftmut und Freundlichkeit und Treue und Güte und alles, was aus Gottes guter Quelle kommt. Die Frucht des Geistes. Die werden wir schon hier ernten. Jesus sagt in Johannes Kapitel 6, arbeitet für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Arbeitet für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Sät auf den Geist, mit anderen Worten, damit ihr Früchte habt für die Ewigkeit. Denn diese Früchte werden bleiben für die Ewigkeit. Diese Früchte sind kein Sammeln, sodass Motten Zugang haben, um zu fressen. Und Rost Zugang hat, um zu zerstören. Das ist Schätze sammeln im Himmel, die nicht rosten und die Motten nicht fressen. Vielleicht ein Beispiel. Wenn du vorhast, eine karitative Organisation zu gründen, zum Beispiel eine Tafel für die Obdachlosen, da ist ein Mensch, der gründet eine Tafel für die Obdachlosen. Das ist ein wunderbares, gutes, soziales Werk. Und darin liegt eine große Tragik, wenn dieser Mensch Gott den Rücken gekehrt hat. Wenn dieser Mensch nicht bei Jesus ist. Darin liegt nämlich die Tragik, dass das keine Frucht für die Ewigkeit hat. Was für eine Tragik, du tust ein gutes Werk, ein wunderbares Werk, das Menschen und Gesellschaft hilft. Und die Tragik ist, du kannst es nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Es wird dir nichts nützen. Was für eine Dramatik. Das ist wie, du hast ein Essen gekocht, ein wunderbares Essen. Und stellst das draußen irgendwo auf den Tisch und wartest auf den Gast, der da kommen soll. Und der kommt nicht. Das Essen verdirbt. Oder lass mich mal das Gleichnis vom Sämann heranziehen. Du säst auf Felsen. Da kommt eine Frucht. Oder da kommt eine Pflanze, sagen wir mal. Kommt eine Pflanze und dann kommt die heiße Sonne und schon ist die Pflanze verdorrt. Du kannst nicht ernten, wenn du nicht Jesus zugewandt bist. Du kannst nicht ernten für die Ewigkeit, um das zu präzisieren, denn das Fleisch nützt nichts. Du kannst nicht ernten für die Ewigkeit, wenn du nicht Jesus zugewandt bist, wenn du nicht Gott zugewandt bist, wenn da nicht Versöhnung ist zwischen dir und ihm. Du kannst nicht ernten für die Ewigkeit, welch eine Tragik. Aber wenn du ihm zugewandt bist, wenn du Jesus hast, wenn du den Sohn hast, wenn du an seiner Hand gehst, dann kannst du mannigfaltig Frucht ernten in dieser Zeit für die Ewigkeit und in der Ewigkeit ewiges Leben. Diese Frucht erntet auch jemand, der halt eine solche Tafel für Obdachlose macht, organisiert, in der Zuwendung zu Jesus. Aus dem Glauben heraus, aus der Liebe Christi heraus, aus einer heilen Beziehung zu Gott heraus, der erntet nicht nur für diese Welt, der erntet für die Ewigkeit. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu den Versen 6, 9 und 10, die in engem Zusammenhang mit dem geistlichen Gesetz stehen, das wir eben erklärt haben. Da schauen wir uns mal den Vers 9 und 10 zuerst an. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Da können wir den Vers 6 noch mit integrieren. Den habe ich jetzt nicht hier, könnt ihr ja in eurer Bibel lesen. Können wir noch mit integrieren, denn der redet auch von Gutes tun, in einer ganz speziellen Hinsicht aber. Er redet davon, dass hier bei mir heißt es, man diejenigen materiell unterstützt, die im Wort Gottes unterrichten. Wer im Wort Gottes unterrichtet, der gebe dem, der ihn unterrichtet. Ja? Denn wer das tut, wer denjenigen materiell unterstützt, der im Wort Gottes unterrichtet, der investiert nicht auf Fleisch, der investiert in die Ewigkeit, der investiert in das Reich Gottes, in den Bau der Gemeinde, der investiert in ewige Dinge. Ich darf das hier ganz freimütig sagen, indem ich hier natürlich im Wort unterrichte, ja, weil ich das Geld nicht brauche. Aber die Missionare in aller Welt brauchen es. Die Hauptamtlichen brauchen es. Die ehemaligen Pastoren brauchen es. Und auch die gegenwärtigen. Das gehört mit dazu. So, und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Jetzt kommt nämlich die nächste Folie. Gutes tun, liebe Gemeinde, ist sowohl eine Frucht als auch eine Saat. Gutes tun kommt nicht aus dem Fleisch. Gutes tun erwächst aus dem Geist, aus der neuen Schöpfung in uns, die Gott in uns aufrichtet, wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir uns seinem Sohn Jesus zuwenden. Wenn wir an ihn glauben, dann richtet er in uns durch den Heiligen Geist eine neue Schöpfung ein. Und Gutes tun ist eine Frucht dieser neuen Schöpfung. Ich erinnere an Epheser 2,8. Ist das 2,8? Ach so, ich bin in Galater, da kann ich das ja da nicht finden. Ja, da heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die guten Werke, das gute Tun fließt aus der neuen Schöpfung, es fließt aus der Beziehung zu Gott. Es fließt aus dem Geist, den er uns gegeben hat. So ist also Gutes tun im Sinne Gottes, so wie es Jesus meint, immer eine Frucht. Es ist kein Instrument, um uns zu retten. Es ist kein Instrument, um unsere kaputte Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Es ist kein Instrument, um Jesus näher zu kommen. Es ist kein Instrument, um heiliger zu werden. Aber es ist in allererster Linie eine Frucht, die er uns schenkt, mit der er uns die Hände füllt. Und dann dürfen wir auch säen. Nämlich Gutes tun ist gleichzeitig eine Saat, die eine Ernte hervorruft, in der Ewigkeit und auch schon in dieser Weltzeit. Denn wenn du Gutes tust, dann hilfst du damit anderen Menschen. Du tröstest andere Menschen. Du baust andere Menschen auf. Du unterstützt andere Menschen. Du erntest vielleicht auch Dankbarkeit. Vor allen Dingen erntest du auch Frieden von Gott. Du erntest Freude beim Geben. Du erntest in dieser Weltzeit, aber du erntest vor allen Dingen in der Ewigkeit Frucht, Belohnung oder Lohn, von dem Gott spricht. Ihr kennt die Verse vielleicht im 2. Korinther und im 1. Korinther, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 2. Korinther 5 und 1. Korinther 3. Wo da von dem Lohn die Rede ist, den wir erhalten vor dem Richterstuhl Christi. Wunderbar, Gutes tun ist eine Frucht. Und nur wenn es eine Frucht ist, kann es selbst auch Früchte bringen. Das kennen wir aus dem Alltag, wenn du, was weiß ich, ein Apfel hast, der ist eine Frucht. Und wenn du dann die Apfelkerne nimmst und sie säst, dann kommt neue Frucht. Gut. Letzter Punkt. Wie säen wir auf den Geist? Das ist ja wichtig, ne? Wie man aufs Fleisch sät, muss ich nicht erklären. Aber wie wir auf den Geist säen, wie mache ich das? Mache ich überhaupt was? Erstens, Gott alles anvertrauen. Gott alles anvertrauen. Alles, was dich beschäftigt. Alles, was in deinem Leben ist. Ob es ganz kleine Dinge sind, ob es große Dinge sind. Ihm alles anvertrauen. Probleme anvertrauen, Freuden anvertrauen. Werke, die du getan hast, anvertrauen oder tun möchtest. Ihm alles anvertrauen. Erstens, das kann man im Gebet tun. Zweitens, ihm alles zutrauen. Ihm alles zutrauen. Er hat die Macht. Ihm ist gegeben, ist die Kraft. Er hat die Herrlichkeit. Auf wen sehen wir? Auf Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat es durch Jesus gemacht, durch das Wort. Wir sehen auf sein Wort, wir sehen auf Gott, auf seine Kraft, auf seine Macht. Ihm alles zutrauen. Ich kann das sagen, Herr, ich traue dir alles zu. Ich vertraue dir in allem. Egal, was du tust, vertraue dir in allem. Drittens, da steht hier, Schritte tun im Vertrauen auf ihn. Ich würde das noch mal ein bisschen anders formulieren, angesichts der Folie, die wir vorher hatten. Schritte im Vertrauen auf ihn tun bedeutet, das, was Gott dir in die Hände gegeben hat, ausstreuen. Damit andere Menschen davon profitieren. Glaubensgenossen, in erster Linie heißt es hier, aber alle Menschen. Das, was Gott dir in die Hand gegeben hat, ausstreuen an alle Menschen. Und das Schöne ist, das ist Evangelium, liebe Freunde, das ist auch Evangelium. Das Schöne ist, du musst nicht ausschütten, was du nicht hast. Du kannst nur ausschütten, was er dir in deiner Hand gegeben hat. Das kannst du ausschütten. Da kannst du zuerst sagen, danke, Herr, dass du mir das gegeben hast. Und das schütte ich jetzt aus, damit es Frucht bringt, hier und jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ja, wir